Abgeguckt.
Junge Hüpfer fragen alte Hasen.
Genau so heißt es heute wieder, denn die jungen Hüpfer sind erneut ausgeschwärmt, um die alten Hasen zu befragen. Damit herzlich willkommen zum Podcast, sagt der Ronny. Ja, ihr habt richtig gehört, eine neue Stimme. Leider müssen wir euch mitteilen, dass es Mirko, der die Podcasts bisher moderiert hat, nicht gut geht. Deshalb übernehme ich, bis wir einen würdigen Nachfolger für ihn gefunden haben. Oder wir die Chance haben, dass er es vielleicht wieder übernehmen kann. Wir würden uns sehr freuen. Er hat es bisher ganz, ganz toll gemacht. Natürlich gibt es auch heute wieder ein spannendes Interview für euch. Aber ich glaube, ich muss gar nicht allzu viel dazu sagen. Denn unsere neue Sprecherin, ja, das hat sich auch geändert. Die Martha wird sich euch gleich selbst vorstellen und etwas zum Interview erzählen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Podcast.
Hallo, hier ist die Martha und ich lese die Fragen vom Interview mit unserem alten Hasen Birgit ein. Das Interview war sehr spannend und nun viel Spaß mit dem Podcast.
Das Interview.
Ja, hi zusammen jetzt nochmal. Ich bin die Birgit. Ich arbeite in Bonn im Bundesgesundheitsministerium, mache da Übersetzungen. Das heißt, also ich habe die Sprachen Deutsch und Englisch, beziehungsweise Englisch und Spanisch. Aber Spanisch kommt leider bei uns im Ministerium gar nicht mehr so wirklich vor als Übersetzungssprache. Deswegen hauptsächlich Englisch, Deutsch, Deutsch, Englisch. Wenn der Minister irgendwas auf Englisch sagen möchte und es nicht selber kann oder wenn die nächste Corona-Impfung vor der Tür steht und man da ganz viele mehrsprachige Informationen zu braucht oder wenn die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, irgendwas veröffentlicht, was man unbedingt auch auf Deutsch lesen muss oder die Niederländer eine ganz tolle Strategie haben, um mit Einsamkeit umzugehen oder so. Sowas habe ich auch schon mal irgendwann übersetzt. Ja, sowas mache ich. Und wenn ich das gerade nicht mache, dann bin ich relativ viel unterwegs. Entweder zum Showdown, weil dafür muss ich auch schon in eine andere Stadt. Das gibt's leider nicht in Bonn. Oder zu meiner Familie, die ein paar hundert Kilometer weiter wohnt und relativ groß ist. Da muss man ab und an auch mal hin. Oder zu Freunden, die irgendwo in ganz Deutschland verteilt wohnen, zu meinem Freund. Ja, ansonsten lese ich ganz gerne, beziehungsweise Hörbücher halt. Ich singe gerne, ich spiele gerne Rollenspiel und leite manchmal auch ein bisschen, aber nicht so besonders viel. Ja, und das ist so das, was mir jetzt erstmal einfällt, was es über mich zu sagen gibt. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt auf eure Fragen.
Welche Rollenspiele spielst du?
Ich habe schon sehr viel Dungeons & Dragons gespielt. Auch jahrelang eigentlich schon. Und ein bisschen Pathfinder und Pathfinder 2. Ich spiele sehr gerne, das leite ich auch manchmal, weil es so schön einfach ist. Das System How to be a Hero. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt hier. Ja, und ich spiele auch sehr gerne so kleine Mini-Spielsysteme, wo die Regeln im Prinzip auf eine Seite passen. Man hat ein schönes Spiel für einen Abend, man braucht nicht viel vorbereiten, man hat ganz viel Spaß, es ist super kreativ. Man kann einfach der Fantasie freien Lauf lassen und zwischendurch vielleicht ab und an noch ein bisschen würfeln. Und da gibt es auch die abgefahrensten Rollenspiele, was weiß ich, von wo man eine Bande Bären spielt, die einen Honigschatz finden müssen. Ja. Oder wo man, keine Ahnung, ein Schwein auf eine Hochzeit schmuggeln muss, weil man sich an irgendwem rächen will. Oder also da gibt es ganz, ganz tolle kleine Minispiele, die ich total schön finde.
Das ist ja lustig, dass es sowas gibt. Wie geht denn das als blinde Person? Sind dann die Rollenkarten in Brailleschrift oder wie?
Also, ich finde, dass Rollenspiel tatsächlich ein Hobby ist, das man sehr gut als Blinder machen kann, weil ja einfach heutzutage viel über Computer und Handy läuft. Und wenn dein Spielleiter sieht und du nicht, dann kannst du dem ja sagen, hey, kannst du mir vielleicht den Charakterbogen als Word-Dokument geben oder so. Und dann hast du es halt auf dem Handy, auf dem Laptop. Ich weiß nicht, wenn man irgendwie so ein kleines Braille-Notizgerät hat, wenn man es sich vielleicht auch ausdrucken kann irgendwo oder abschreiben oder wie auch immer man das möchte. Oft macht man sich seinen Charakterbogen, also man bastelt sich seinen Charakter ja auch oft selber zusammen. Dann hat man irgendwie ein Regelwerk als PDF oder Word-Datei oder man hat eine Internetseite, wo man ganz viele Informationen hat und sucht sich dann sozusagen, wenn man zum Beispiel Dungeons and Dragons spielt, sucht man sich dann die Infos zusammen und überlegt sich, was für eine Rasse möchte ich sein? Bin ich eher ein Elf oder ein Zwerg oder bin ich eher ein Barbar oder ein Krieger oder ein Priester oder was weiß ich? Und dann muss man sich das eben alles zusammensuchen und dann kann man sich das ja so aufschreiben, wie man selber das möchte. Da muss man halt nur sehen, dass man irgendwie das dann mit dem Spielleiter austauscht und dann geht das eigentlich ganz gut.
Und spielst du denn auch Computer- oder Handyspiele?
Wenig. Also, ich habe mal irgendwann, wie heißt es denn? Sound of Magic gespielt. Das fand ich sehr cool. Ich habe auch mal, ich darf jetzt nicht den Namen nennen, denn bei mir steht eine rum, einen Echo habt oder so. Die kleine Knutschkugel von Amazon, die mit dir spricht. Da kann man ja auch das eine oder andere Spiel spielen. So Rittermanager oder so. Aber normalerweise finde ich halt einfach, im Rollenspiel gehen Sachen, die kriegst du in keinem Computerspiel. Vor allem in den blinden Spielen nicht.
Wie findest du denn deine Arbeit? Ist die eher schwer oder eher angenehm? Und wie barrierefrei ist denn diese Arbeit für dich?
Ich meine, schwer, angenehm, wie auch immer, das ist natürlich immer eine Sache, ne? Als Übersetzer ist eigentlich ein sehr, sehr spannender Job, weil man muss sich immer wieder mit neuen Themengebieten auseinandersetzen und immer wieder in neue Sachen reinfuchsen und man lernt halt immer wieder was dazu, weil wenn du von irgendwas überhaupt keine Ahnung hast, dann kannst du es auch nicht übersetzen, weil es ist ja, ne, wenn, es gibt ja nicht für jedes Wort nur ein anderes Wort als Übersetzung, sondern ein Wort kann so viele unterschiedliche Sachen heißen, je nachdem, wo und wie es steht. Und deswegen muss man wissen, was man da übersetzt, wenn man was übersetzt. Und deswegen muss man sich das alles erstmal aneignen. Und das finde ich super spannend. Da kann es natürlich auch Sachen geben, wo man mehr Lust hat oder weniger Lust, sich das anzueignen. Also, ne, es gibt super langweilige Texte, es gibt super spannende Texte. Aber grundsätzlich ist das schon recht barrierefrei, weil ja, heutzutage läuft ja echt viel am Computer. Viel ist dann auch in Textformaten, die man gut bearbeiten kann. Und wenn man dann mal irgendwo, sagen wir mal, in einer Firma drin ist, dann ist das echt ein schöner Beruf. Das einzige Problem ist, dass Übersetzer heutzutage ja mit bestimmten Programmen arbeiten. Also du hast nicht einfach nur einen Text offen und hast deine Wörterbücher oder was auch immer und schreibst dann den Text in einer anderen Sprache wieder neu auf, sondern du hast das Ganze in einem Programm drin. Da wird der Text in kleine Satzschnipsel kleingeschnipselt und dann kriegst du jeden Satz einzeln angezeigt und die Software guckt, Hast du das irgendwann schon mal übersetzt oder hast du irgendwas schon mal übersetzt, was so ähnlich war? Und dann zeigt dir die Software an, hey, hier, guck mal, den Satz, den kenne ich schon, den hast du vor 3 Jahren schon mal übersetzt und das war ungefähr so. Und dann kannst du sagen, ach ja, das ist ja prima, dann nehme ich das einfach wieder oder ich ändere es ein bisschen ab, weil irgendeine Kleinigkeit sich geändert hat oder so. Und das macht es natürlich sehr viel einfacher, aber diese Software ist leider oft nicht barrierefrei. Also das ist wirklich ein Problem. Da arbeite ich tatsächlich bei mir im Ministerium auch mit einer anderen Software als alle anderen. Das ist etwas doof, weil man dann natürlich auch irgendwie nicht immer alle auf demselben Stand ist und so und dann manchmal eben die Daten austauschen muss. Und das ist dann etwas komplizierter, aber da wird jetzt tatsächlich dran gearbeitet. Die wollen das jetzt alles langsam ein bisschen barrierefreier gestalten. Und ich habe tatsächlich auch das Glück, dass ich einfach ein super cooles Team habe und das einfach alles funktioniert und wir uns da sehr schön gegenseitig ergänzen. Und man muss gucken, wenn man irgendwo hinkommt, wo es funktioniert, dann funktioniert's gut.
Also arbeitest du mit anderen Menschen zusammen oder alleine?
Genau. Also wir sind der Übersetzungsdienst, wir sind 5 Leute und wir verteilen dann sozusagen die Aufgaben untereinander. Wenn jetzt irgendwas Neues reinkommt, dann gucken wir halt, wer hat gerade freie Kapazitäten, wer kann das gerade machen und verteilen dann dementsprechend die Aufträge. Und es ist dann eben auch so, dass alle Übersetzungen, die wir machen, also nicht nur meine Übersetzungen sind in der Software drin, sondern eben auch alles, was meine Kollegen gemacht haben, damit das alles halbwegs ähnlich klingt, damit auch immer dieselben Begriffe verwendet werden für dieselben Ausdrücke sozusagen, damit, keine Ahnung, die Corona-Impfung auf Englisch auch immer gleich heißt und nicht einmal so und einmal anders. Ja, da muss man dann ab und an ein bisschen hin und her jonglieren mit den ganzen Dateien, aber das geht auch ganz gut.
Hast du Leute, die dich unterstützen? Also auf der Arbeit oder in der Familie?
Also wohnen tue ich alleine. Da habe ich tatsächlich keine Unterstützung. Das ist, ja, ich würde sagen, das kriege ich ganz gut hin. Mit Putzen, Kochen, Gedöns, den ganzen Haushaltskram. Auf der Arbeit habe ich tatsächlich auch keine Unterstützung. Also ich habe jetzt niemanden, der nur dafür zuständig ist, mich zu unterstützen oder so. Aber wenn ich jetzt Hilfe brauche, dann kann ich natürlich auch meine Kollegen fragen. Und also zum Beispiel sind wir auch dafür zuständig, dass wir, wenn wir Übersetzungen an andere Übersetzer vergeben, die nicht im Gesundheitsministerium arbeiten, weil, keine Ahnung, wir haben keine Russisch-Übersetzer, wir haben keine Portugiesisch-Übersetzer, wir haben keine Türkisch-Übersetzer. Wenn in solche Sprachen dann mal was kommt, dann müssen wir halt Leute von außerhalb fragen und die wollen natürlich Geld. Und dann kriegen wir eine Rechnung und die müssen wir bearbeiten. Und da wurde ich dann irgendwann eingeweiht, eben mich damit drum zu kümmern und diese Rechnungen dann weiterzuleiten und zu gucken, dass die bezahlt wurden. Werden. Und dann gab es da ein Formular, das sah jedes Mal gleich aus. Also immer, wenn man das ausgedruckt hat, dann waren die Stellen, an denen ich unterschreiben musste, immer an derselben Stelle. Und dann hat mein Kollege irgendwann eine Klarsichthülle genommen und hat mir dann genau an den Stellen, wo ich unterschreiben musste, so kleine Kästchen in diese Klarsichthülle geschnitten. Das heißt, so konnte ich dann im Prinzip mein Formular in die Klarsichthülle stecken und konnte dann einfach in diese beiden Felder reinschreiben und hatte dann da meine Unterschriften drauf, da wo sie stehen sollten. Ja, das heißt, solche Dinge, da kriege ich auch Unterstützung, wenn ich das brauche. Ich hoffe, dass ich dann meinen Kollegen ab und an auch mal mit irgendwas helfen kann, wenn sie das brauchen. Und zu Hause, ich meine, meine Familie macht natürlich auch, hat mir natürlich auch viel geholfen. Also ich habe eine sehr große Familie. Ich habe 4 Brüder und 3 Schwestern. Und vor allem auch meine Eltern und so haben mich dann zum Beispiel bei meinen Auslandssemestern auch am Anfang begleitet und haben mir da ein bisschen gezeigt, wo alles ist und mit mir Wege geübt und so. Aber ja, jetzt bin ich von denen tatsächlich auch recht weit weg. Das heißt, so viel ist da nicht mehr, was ich sozusagen davon an Unterstützung bräuchte, sage ich mal.
Was hast du denn gemacht, bevor du deine Arbeit bekommen hast? Hast du studiert und auf welcher Schule warst du?
Oh ja, stimmt. Ich war auf einer normalen Grundschule und dann auf einem normalen Gymnasium. Da habe ich Unterstützung gekriegt von einer Integrationshelferin, nannte sich das. Also das war eben jemand, der dann immer daneben saß und irgendwie mir Tafelbilder diktiert hat und so, wenn in der Schule was an die Tafel geschrieben wurde und Sachen für mich in Punktschrift umgewandelt hat. Und dann hatte ich auch eine Blindenlehrerin, die von einer Blindenschule rüberkam und dann immer mal wieder geguckt hat, dass das alles auch lief. Dann habe ich an dem Gymnasium eben auch mein Abitur gemacht, habe dann studiert in Germersheim. Das ist irgendwo ganz im Süden Deutschlands bei Mannheim, Heidelberg in der Ecke. Da konnte man übersetzen studieren. Ja, und das habe ich dann gemacht, Bachelor und Master, und habe mich da auch so ein bisschen schon in Richtung Medizin spezialisiert, weil mich das sehr interessiert hat. Und dann war ich eine Zeit lang zu Hause und habe im Prinzip Arbeit gesucht. Dann haben sie mich Gott sei Dank haben wollen im Gesundheitsministerium.
Welche Schwierigkeiten hattest du, während du das Abitur gemacht hast?
Ja, ich meine, Abitur ist natürlich nie einfach und für niemanden, außer man ist der totale Überflieger. Ich glaube, bei mir, ich hatte sehr viel Glück. Also ich war in meinen Kursen, ja, ich war jetzt nicht irgendwie super beliebt oder so, aber es war alles kein Problem. Ich habe mich mit den Leuten verstanden, das war gut. Ich hatte gute Unterstützung. Von daher lief das eigentlich alles ganz gut. Ich meine, was natürlich wirklich heftig war, ist, dass du ja sehr lange Zeit hast, um deine Abi-Klausuren zu schreiben. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, das waren irgendwie 3 oder 4 Stunden. Und dann kriegst du ja als Blinder an einer normalen Schule auch Nachteilsausgleich. Das heißt, du kriegst mehr Zeit, um die Aufgaben zu erfüllen, weil du ja eben, keine Ahnung, nicht so schnell lesen kannst, wie jemand, der sieht oder so. Und dann habe ich eben 50% länger Zeit gekriegt. Das heißt, wenn du, ich weiß nicht mehr, ob es 3 oder 4 Stunden waren. Ich glaube fast, es könnten sogar 4 Stunden gewesen sein. Und das heißt, ich hatte dann eben 6 Stunden. 6 Stunden am Stück in einer unglaublich frisch renovierten und deswegen schrecklich stinkenden Aula mit allen möglichen Geräten um mich rum, weil ich ja irgendwie alles zweimal mitbringen musste, damit auch ja nichts passieren kann. Und ja, fängt man um 9 an und ist um 3 fertig oder so. Und ja, ich kann euch sagen, da war ich wirklich fertig.
Oh, das kann ich mir vorstellen.
Aber ansonsten hat es echt, muss ich sagen, gut geklappt mit der Regelschule.
Wie war das denn so mit Freunden in deiner Schulzeit? Hattest du welche, mit denen du was zusammen machen konntest, oder waren die Interessen dann doch eher unterschiedlich?
Also in der Grundschule war das alles noch super. Da war ich dann ja auch, also viele, ich komme aus einem sehr kleinen Dorf und da waren eben eigentlich alle, die mit mir in den Kindergarten gegangen sind, sind mit mir in die Schule gegangen. Das war überhaupt kein Problem. Als ich dann aufs Gymnasium gewechselt bin, war ich im Prinzip die einzige aus meinem Jahrgang, die auf dieses Gymnasium gegangen ist. Und das war halt wirklich nicht so schön, weil ich war nicht so gut darin, auf andere Leute zuzugehen. Und die anderen hatten teilweise eben auch schon ihre Cliquen und hatten deswegen dann eigentlich auch gar nicht wirklich Interesse dran, jetzt unbedingt das merkwürdige blinde Mädel da kennenzulernen, was da neu war, auch. Und ja, so gerade in der Pubertätszeit, so, keine Ahnung, 5., 6., 7., 8. Klasse oder so, das war tatsächlich, da war ich ziemlich einzelgängermäßig unterwegs, vor allem oder auch, weil mich halt einfach das, was die anderen Mädels interessiert hat, überhaupt nicht interessiert hat. Da habe ich mir meine Freunde dann tatsächlich eher irgendwie übers Internet, über Telefonchats und sonst wo gesucht, was natürlich auch nicht nur gut ist, aber so war es halt. Und irgendwann ab der Oberstufe wurde das dann wieder anders und da hatte ich dann auch meine Leute im Jahrgang.
Und wie war das mit Freunden, die auch blind waren? Hattest du welche und wie und wo hast du die getroffen oder kennengelernt?
Also ich glaube, das kann man so gar nicht sagen. Ich muss gerade mal überlegen. Es gab mehrere Kanäle. Zum einen hat die Blindenschule in unserer Gegend immer mal wieder Kurse für Blinde angeboten, für Blinde und Sehbehinderte. Also auch in meiner Grundschulzeit schon, dass ich dann mal nach Soest gefahren bin und da mal einen Kurs mitgemacht habe. Da hat man dann schon mal andere blinde Kinder kennengelernt. Dann habe ich ein Mädel kennengelernt, mit dem ich auch jetzt immer noch gut befreundet bin. Das war im Prinzip, hatten wir eine gemeinsame Blindenlehrerin und die hat dann den Kontakt hergestellt, weil sie halt auch der Meinung war, dass das ganz gut ist, wenn man sich mal so ein bisschen vernetzt und austauscht. Dann gab es diese Zeitschriften, also beziehungsweise bei mir war es, glaube ich, die Kinderland von der DZB, wo dann ja auch immer mal Leute sozusagen Kontaktanzeigen reingesetzt haben. Darüber habe ich, glaube ich, auch zwei Leute kennengelernt, die dann aber auch ein bisschen weiter weg wohnten, wo man sich dann nicht so oft treffen konnte. Ja, später in der Oberstufe wurde dann tatsächlich auch nochmal ein Treffen organisiert, auch von den Blindenlehrern. Ich glaube, wir waren 5, die in NRW im selben Jahrgang waren, im gemeinsamen Unterricht sozusagen an Regelschulen. Und da wurde dann auch mal so ein kleines Treffen organisiert. Und da hat sich dann tatsächlich auch so, ja, 4 von 5 Leuten haben sich dann am Ende zu so einer kleinen Clique zusammengefunden, die auch 1-2 Jahre gehalten hat. Also der Austausch war schon da. Und ich muss dazu sagen, mein älterer Bruder, also einer meiner Brüder, ist auch blind und der war eben nicht an der Regelschule. Der ist auch 13 Jahre älter als ich. Aber auch da habe ich natürlich viel, viel mitgenommen. Der konnte mir halt auch sehr viel zeigen und ich glaube, davon wussten meine Eltern dann eben auch, wie es läuft oder vielleicht auch, wie es nicht mehr laufen sollte. Also der Austausch war da, sowohl real als auch virtuell.
Du hast ja gesagt, dass 4 von 5 Leuten sich zu einer kleinen Clique zusammengeschlossen haben. Und warst du da dabei?
Ja, ich war nicht die 5., ich war eine von den 4.
Wenn du auf einer normalen Schule, also auf einer Regelschule warst, wie hast du denn dann die ganzen Sachen für blinde und sehbehinderte Menschen gelernt, also Mobilitätstraining oder lebenspraktische Fertigkeiten?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, Das ist an der Blindenschule wirklich viel besser, glaube ich, weil da muss man einfach mehr machen und lernt mehr. Bei mir war es so, ja, ich habe Mobi gekriegt, wenn ich es brauchte. Also im Prinzip den Weg zur Schule, beziehungsweise dann in der Schule mich zurechtzufinden und so. Das habe ich gekriegt. In meinem Dorf war es dann eher so, ja, meine Freundin hat mich abgeholt und ansonsten gab es in dem Dorf eigentlich auch nur eine Kneipe und eine Kirche. In die Kirche wollte ich nicht, in die Kneipe durfte ich nicht. Ja, wo soll ich dann noch hinlaufen? LPF, das kam dann irgendwann so mit, ich weiß nicht, 13 vielleicht, 12, 13. Kam dann tatsächlich eine LPF-Trainerin auch zu mir und hat mir den ganzen Kram gezeigt. Und ja gut, viel musste ich dann tatsächlich selber rausfinden, als ich dann irgendwann von zu Hause ausgezogen bin. Und das war dann so ein bisschen Learning by Doing, weil, keine Ahnung, als Kind, als Teenager war ich da auch einfach faul. Und wollte den ganzen Kram nicht machen. Und wenn man mich nicht dazu gezwungen hat, habe ich es halt auch nicht gemacht. Später hat meine Mutter dann teilweise auch einfach nicht die Zeit gehabt, mir Sachen zu zeigen. Und sie konnte sie mir halt im Zweifel auch nicht so zeigen, wie man sie als Blinder am besten machen könnte. Naja gut, das musste ich dann halt irgendwie selber später auf die Reihe kriegen, als ich dann nicht mehr zu Hause gewohnt habe und meinen Kram alleine machen musste. Also da, glaube ich, kriegt ihr tatsächlich an der Blindenschule mehr.
Und wie war das mit der Blindenschrift? Also wie hast du die gelernt?
Ja, ich hatte Frühförderung. Das heißt, ich hatte auch im Kindergarten ja schon Besuch dann von jemandem, der mir solche Sachen gezeigt hat. Und in der Schule habe ich dann natürlich ja die Brailleschrift dann eben auch mit den anderen zusammengelernt. Also wenn die anderen einen neuen Buchstaben in Schwarzschrift gelernt haben, habe ich ihn halt in Punktschrift gelernt.
Du hast ja vorhin was von Auslandssemestern im Studium erzählt. Das macht mich jetzt neugierig. Wo war denn das? Und wie war das für dich?
Ich war in meinem Bachelor in Barcelona für ein Semester und in meinem Master war ich für ein Semester in Limerick in Irland, was beides sehr, sehr coole Erfahrungen waren und was mir ein Stück weit auch nochmal gezeigt hat, was bei uns so alles nicht geht oder nicht so einfach geht, was woanders einfach funktioniert.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel war ich, wie gesagt, in Spanien in meinem Bachelor und ich war an derselben Uni, von wo tatsächlich zwei Semester vorher eine andere Studentin gekommen ist zu uns nach Germersheim für ein Auslandsjahr. Und dann wurde ich irgendwann von unserer Behindertenbeauftragten angeschrieben. Das war sehr witzig, das war immer so bei uns beiden. Sie hatte eigentlich keine Ahnung, aber sie wollte im Prinzip alles möglich machen, was ging. Und dafür, dass sie das gemacht hat, habe ich halt auch immer, wenn irgendwas war, wo ich dann helfen konnte, mit recherchiert oder meine Erfahrungen dazu geteilt oder was auch immer. Und dann schrieb sie mich halt an, ob ich wüsste, wo eine ausländische Studierende Mobilitätstraining herkriegen könnte. Und da war ich ein bisschen überfordert mit, weil ich meine, als durchschnittlicher deutscher Blinder weiß man ja selber nicht so genau, wo man Mobilitätstraining herkriegt oder wer es einem bezahlt. Wer soll es dann den ausländischen Studierenden bezahlen? Und ich weiß gar nicht, wie sie es hinterher gemacht hat. Ich fürchte fast, sie hat es sogar privat gemacht, zumindest teilweise. Ja, und dann kam ich nach Spanien und da stellte man mich dann eben der sehr gut ausgebauten Behinderten Barrierefreiheitsabteilung an der Uni vor und man stellte mich einem Mobilitätstrainer des spanischen Blindenvereins, also der ONCE, vor und schwuppdiwupp hatte ich Mobilitätstraining und zwar so viel, wie ich brauchte. Und zwar eigentlich sogar schon mehr oder weniger unter der Hand, bevor das Ganze überhaupt genehmigt war. Und ich meine, die Genehmigung hat nicht besonders lange gedauert, aber es waren tatsächlich ein paar Wochen. Und selbst diese paar Wochen hat man mir eben super unbürokratisch überbrückt, so dass ich dann eben auch mich da auf dem Campus zurechtgefunden habe. Das fand ich super krass. Und also gut, die ONCE in Spanien, die unterhält ja auch eine sehr große Lotterie. Die haben dann auch Geld, das, und sie haben eben auch Einfluss. Und das war dann auch ein sehr spannendes Aha-Erlebnis, wo ich dann irgendwie über den Campus lief und da war irgendwo ein überhängender Ast im Weg und mein Mobilitätstrainer sah das und meinte nur so, oh ja, nee, da muss ich aber jetzt mal die mit der Uni reden, dass die das mal wegmachen lassen. Und einen Tag später war dieser überhängende Ast nicht mehr da. Also das fand ich sehr, sehr krass, muss ich sagen. Und das würde ich mal so sagen, das kriegst du in Deutschland halt nicht. Das war schon cool. Und die Spanier sind super hilfsbereit, selbst wenn sie selber einfach überhaupt keine Ahnung hatten.
Du hast ja am Anfang erzählt, dass du Showdown spielst. Wie bist du denn dazu gekommen? Und was macht dir daran so Spaß, dass du dafür sogar in eine andere Stadt fährst?
Ja, Tischball, Showdown. Wie bin ich dazu gekommen? Ich glaube, ich habe es irgendwann mal von einer Freundin gezeigt bekommen, die das in Mainz gespielt hat und dann später in Mannheim. Und ja, das war eine gute Freundin von mir, die hat mich da mal mit reingenommen. Ich fand das von Anfang an sehr cool, weil, also erstmal ist es ein schöner Ausgleich, weil es eine andere Art von Konzentration ist, dann macht es einfach tierisch Spaß. Und es ist halt, man kann es sehr strategisch spielen, aber man kann es auch einfach intuitiv spielen und einfach irgendwie gucken, was der Ball macht. Und das fand ich halt von Anfang an einfach sehr cool. Und seitdem versuche ich immer irgendwie Showdown zu spielen und irgendwie funktioniert es immer nicht, aber ja nun.
Hättest du eigentlich ein paar Tricks und Tipps fürs Showdown spielen? Da gibt's bestimmt wenige, aber vielleicht welche, die wir noch nicht kennen.
Ich glaube, es gibt verdammt viele Tipps und Tricks zu Tischball. Das Problem ist nur, ich fürchte, dass ich das in so einem Podcast hier jetzt nicht so richtig gut erklären kann. Ich glaube, das muss man tatsächlich auf der Platte sehen. Aber ja, also es gibt ganz tolle Arten, den Ball zu spielen, so dass er eben, ne, an der Bande und zweimal, dreimal links und rechts an die Bande kommt, bis er dann irgendwann aus einem ganz fiesen Winkel ins Tor hüpft oder keine Ahnung. Es gibt auch Leute, die den Ball so spielen können, dass er sich halt dreht und so dann du ihn gar nicht mehr kriegst und er einfach irgendwie ins Tor flutscht oder über deinen Schläger hüpft. Oder so. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen, die man alle lernen kann, wenn man jemanden hat, der sie einem beibringt und die Zeit und die Lust, viel dafür zu üben. Einen Tipp könnte ich, glaube ich, generell geben, was mir gerade einfällt.
Klingt gut. Ich bin gespannt.
Du musst auf jeden Fall lernen, den Ball zu kontrollieren. Also nicht nur zu hören, wo er ist, sondern auch ihn mit dem Schläger zu stoppen, ihn dahin zu bewegen, wo du ihn haben willst. Und dann kannst du nämlich ganz gezielt so schießen, wie du das möchtest. Und nicht nur beim Aufschlag, sondern eben immer. Und da kann man, ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt, man kann eben am Anfang erstmal üben, einen Ball von links nach rechts zu schieben mit dem Schläger von der einen Bande an die andere. Man kann üben, ihn in die Mitte zu schieben und da zu stoppen und dann wieder auf die andere Seite zu schieben und wieder in die Mitte und so. Also wenn man das kann, wenn du weißt, wie du deinen Ball kontrollieren kannst, dann wird alles andere auch gut.
Oh ja, danke dir. Das ist auf jeden Fall hilfreich.
5 spannende Fragen. Dein Lieblingslied.
Ein Lied, was ich erst vor kurzem entdeckt habe von tatsächlich einer sehr jungen Band, die heißt Rocky Trio. Die sind alle irgendwie so 12 bis 16, 17 Jahre alt. Der Gitarrist ist auch blind. Sehr, sehr coole Leute und die haben ein Lied gemacht, das heißt Schulmannschaften. Das finde ich sehr cool. Ich würde es jetzt nicht als mein Lieblingslied bezeichnen, aber es ist ein Lied, was mir momentan, was ich gerade so auf dem Schirm habe und was ich sehr mag.
Dein nützlichstes Hilfsmittel?
Boah, ich würde fast sagen, momentan mein iPhone, weil es gibt einfach so viele Apps, die man da hat, so viele Dinge, also keine Ahnung, der DB-Navigator, wenn ich mal wieder irgendwo unterwegs bin und die Bahn nur Blödsinn macht, Seeing AI, wenn ich meine Post lesen will oder irgendwelche Verpackungen auseinanderhalten will oder was auch immer, Audible, wenn ich ein Hörbuch hören will, eine andere App, wenn ich von sonst wo auf meine Festplatte an meiner Fritzbox zu Hause zugreifen will, meine Rollenspiel-App, meine Würfel-App, WhatsApp natürlich, E-Mail, das ist, man kann einfach alles damit machen.
Dein Aufreger des Tages.
Oh Gott. Eigentlich war mein Tag bis jetzt recht unaufregend. Ich glaube, ich hatte noch gar keinen Aufreger des Tages.
Dein Tipp zum Abschalten.
Singen. Also, keine Ahnung, wenn ich wirklich aufgewühlt bin, dann, egal in welche Richtung, dann gibt es meistens irgendein Lied, das dann widerspiegelt und das dann unbedingt raus muss. Und dann, muss ich halt mal was singen und dann geht's mir besser.
Dein Traumreiseziel.
Ich muss sagen, Australien wird mich mal faszinieren. Weil es gleichzeitig ein Land ist, in dem man eine Sprache spricht, die ich verstehe, zumindest auch. Und zweitens sowas unglaublich Exotisches hat. Und weil ich diese Aborigine-Kulturen super faszinierend finde. Und ich glaube einfach, weil es so unglaublich anders ist und durch die Sprache dann doch zugänglich. Und weil ich irgendwann mal eine Hausarbeit zu einer australischen Kultur geschrieben habe und das danach super spannend fand.
Hier noch ein kleiner Bericht von unserem Picknick in Dresden. Am 10. August haben wir uns an der Elbe getroffen und haben gemeinsam ein kleines Picknick veranstaltet. Es wurde geredet, viel gelacht und vor allem viel gegessen. Es gab sehr leckeres Essen. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen und bestimmt allen anderen Besuchern auch.
Und da sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Liebe Birgit, vielen Dank für das Interview, was du uns gegeben hast. Und Martha, dir vielen, vielen Dank für die Fragen, die du uns ganz toll neu eingesprochen hast. Und auch für den Bericht des Picknicktages möchte ich mich bei dir bedanken. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit euch zu schnattern, zu essen und einfach Spaß zu haben. Damit möchte ich mich bei euch verabschieden und möchte noch sagen, weitere Infos zu dem Podcast und zu Connecting Blind findet ihr unter www.connectingblind.org. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis es wieder heißt
Abgeguckt. Junge Hüpfer fragen alte Hasen.
Ein Podcast von Connecting Blind e.V. www.connectingblind.org